Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch zwei Tage vor der Bundestagswahl kämpfen die Parteien um jede Stimme. Nach allen Umfragen wird der Ausgang denkbar knapp. Die Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP einerseits und die Opposition aus SPD, Linkspartei und Grünen andererseits liegen fast gleich auf. Völlig unklar ist noch, ob es die eurokritische Alternative für Deutschland in den Bundestag schafft. Fast 62 Millionen Bundesbürger sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen.
Die Bundeskanzlerin soll es richten. Nach einem Wahlkampf, der ganz auf Angela Merkel konzentriert war, hofft die Union nach wie vor auf ein Ergebnis um die 40%. Zur Vereinbarung von Mindestlöhnen sollen Gewerkschaften und Arbeitgeber notfalls gezwungen werden. Die Kanzlerin zielt auf die politische Mitte, auf Familien und Menschen mit festem Arbeitsplatz.
Und die Sozialdemokraten und die Grünen wollen jetzt genau für diese Menschen die Steuern erhöhen, ihnen Knüppel zwischen die Beine schmeißen, die Vermögenssteuer erhöhen, ins Vermögen eingreifen und damit, so sagen wir, gefährden wir Arbeitsplätze und schaffen keine neuen Arbeitsplätze. Und deshalb ist die Christlich-Demokratische Union gegen Steuererhöhung, meine Damen und Herren.
Dem Werben der FDP um die Zweitstimmen von Unionsanhängern tritt die Kanzlerin auch in Hannover entgegen.
Wählen Sie am Sonntag mit beiden Stimmen CDU, damit wir für Sie, Ihre Kinder, Ihre Familien und Freunde gute Politik für Deutschland gestalten können.
Merkel will die christlich-liberale Koalition fortsetzen, aber die FDP soll es aus eigener Kraft ins Parlament schaffen. Die Liberalen bieten in Frankfurt auch Hans-Dietrich Genscher auf. Die FDP kann noch immer nicht sicher sein, auch dem nächsten Bundestag anzugehören und bittet um die Anerkennung der liberalen Verdienste in der Bundesregierung.
Geben Sie der FDP wenigstens Ihre Zweitstimme, damit wir diese erfolgreiche Politik fortsetzen können.
Die Union setzt vor allem auf gute Ergebnisse in den großen Landesverbänden wie hier in Bayern. Zur Stunde läuft in München eine Kundgebung mit der Kanzlerin und dem bayerischen Ministerpräsidenten. Um die letzten unentschlossenen Wähler kämpft zur gleichen Zeit die FDP in Stuttgart. Schwarz-Gelb auf der Zielgeraden. Vieles deutet auf ein äußerst knappes Ergebnis hin.
Ja, der lebt sich mal eine mit nach Hause, ne?
Auch die Opposition ist im Endspurt. Per Steinbrück sucht den persönlichen Wählerkontakt heute in Hessen. Der Kandidat wirbt für Mindestlohn und Umverteilung, klassische SPD-Themen. Sein Wahlkampf ist erst spät in Fahrt gekommen, aber nun legt die SPD zu, wenn auch nur zentimeterweise.
Wir haben seit 4 Wochen einen glänzenden Lauf. Die SPD mobilisiert. Wir haben auch das höhere Potenzial, um zu mobilisieren. Die CDU ist erkennbar an der Decke. Insofern wird es auch auf die letzten 2 Tage ankommen.
Rot-Grün ist nach wie vor das erklärte Ziel, doch der Wunschpartner schwächelt, auch wenn das heute in Berlin überspielt wird. Die Grünen haben auf Umverteilung und Steuererhöhungen gesetzt und damit einen Absturz riskiert. Nun stellen sie wieder die Kernthemen in den Vordergrund. Eine echte Energiewende gäbe es nur mit den Grünen, betont Spitzenkandidat Trittin. Er kämpft gegen Kohlestrom und für Klimaschutz.
CO2 muss wieder einen Preis haben. Das gibt es nicht mit Schwarz-Gelb, das gibt es nicht in einer großen Koalition, das gibt es nur mit starken Grünen am kommenden Sonntag. Nur mit Grün wird Deutschland wieder zum Vorreiter beim Klimaschutz.
Nur mit der Linken könnte es überhaupt zu einem Machtwechsel kommen, das weiß auch Gregor Gysi. Der Spitzenkandidat teilt aus, er attackiert die Bundesregierung für ihren Euro-Rettungskurs, aber auch die SPD, die ihn mitträgt. Die Linke sei die einzige Partei, die sich von allen anderen abhebe.
Und das ist mir wichtig, je stärker die Linke, desto stärker verändert sich auch die Politik. Und das liegt daran, dass das für andere immer ein Maßstab ist, wie stark die Linke wird.
Ohne die Linke werden SPD und Grüne vermutlich keinen Regierungswechsel herbeiführen können. Noch 46 Stunden, dann schließen die Wahllokale.
Eine Einschätzung des Wahlkampfes jetzt live aus Berlin von Ulrich Deppendorf, dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios.
Es wird ein Wahlkampf bis zur letzten Minute, der am Ende im Regierungslager zu einem erbitterten Kampf um die Zweitstimme geworden ist. Für die FDP könnte diese Wahl zu einer Schicksalswahl werden. Die Bayernwahl vom vergangenen Sonntag hat diese letzte Woche zur wichtigsten Woche eines Wahlkampfes gemacht, der zunächst von Auseinandersetzungen über Petitessen geprägt war und erst auf den letzten Metern die inhaltlichen Unterschiede der beiden Lager Schwarz-Gelb und Rot-Rot-Grün deutlich werden ließ. 2 Tage vor der Wahl erwartet das politische Berlin ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Lager und in den Parteizentralen wird schon über kommende Koalitionen nachgedacht. Da die Grünen schwächeln, sind eine große Koalition oder Schwarz-Gelb die meistgenannten Optionen. Das kann auch vom Abschneiden der euroskeptischen AfD abhängen. Es wird also ein spannender Wahlsonntag. Zurück zu Susanne Daubner.
Weitere Informationen und Hintergründe zur Bundestagswahl finden Sie auf tagesschau.de und als Orientierungshilfe für Unentschlossene den Wahlomat. Vergleichen Sie Ihre Ansichten mit den Positionen der Parteien. Der Bundesrat hat heute auf seiner letzten Sitzung vor der Bundestagswahl den Verbraucherschutz gestärkt. Die Ländervertretung billigte unter anderem ein Gesetz gegen unseriöse Telefonwerbung. Danach können Gewinnspielverträge künftig nicht mehr einfach am Telefon zustande kommen, sondern müssen schriftlich abgeschlossen werden. Der Bundesrat mit seiner Mehrheit aus SPD, Grünen und Linkspartei regierten Ländern ließ aber auch eine Reihe von Gesetzesvorhaben scheitern. Er forderte bei der geplanten Begrenzung der Managergehälter und den Maßnahmen gegen Korruption im Gesundheitswesen schärfere Regelungen. Syrien hat erste Informationen über sein Chemiewaffenprogramm geliefert. Das bestätigte die internationale Kontrollbehörde in Den Haag. Die Angaben sollen nun überprüft werden. Die USA und Russland hatten Syrien dazu aufgefordert, seine Giftgasbestände bis morgen vollständig offenzulegen. Überraschend hat sich der Iran, einer der engsten Verbündeten des Assad-Regimes, als Vermittler im syrischen Bürgerkrieg angeboten. Iran ist nach den Worten von Präsident Rouhani dazu bereit, konstruktive Gespräche zwischen Regierung und Opposition voranzutreiben. Die USA reagierten zurückhaltend.
Sollte Obama tatsächlich kommende Woche dem iranischen Präsidenten die Hand reichen, direkt am Rande der UN-Vollversammlung und im übertragenen Sinne, Rouhani wirbt in einer umfangreichen Charmoffensive heute in der Washington Post für seinen angestrebten Kurswechsel. Er bietet sich als Vermittler im syrischen Bürgerkrieg an. Dass sein Land längst Kriegspartei ist und Assad massiv militärisch unterstützt, erwähnt Rouhani nicht. Beim US-Sender NBC hatte der 64-Jährige bereits klargestellt: Wir haben nie eine Atombombe angestrebt und wir werden das auch nicht tun. Die Reaktion aus Washington verhalten, aber freundlich. Das ist eine positive Botschaft, aber alles muss erst einmal überprüft werden. Gestern traf sich der UN-Generalsekretär mit dem iranischen Außenminister. Noch herrschen erhebliche Zweifel, wie verlässlich das iranische Angebot ist. Das sind leider nur zuckersüße Worte, die die internationale Gemeinschaft täuschen und einlullen sollen. Als Vermittler im Syrien-Konflikt erwartet Washington von Rouhani wenig. Doch die ausgestreckte Hand will man nicht zurückweisen.
Die neuen Töne aus Teheran sind für den US-Präsidenten Chance und Gefahr zugleich. Obama muss das mögliche Tauwetter nutzen, ohne aber Schwäche zu zeigen und sich in endlose Verhandlungen zu verstricken. Eine schwierige Gratwanderung für einen Präsidenten, der gerade wegen seines Zickzackkurses in der Syrienfrage heftig kritisiert wird.
Papst Franziskus sorgt mit einem Interview für Diskussionen in der katholischen Kirche. Darin fordert er, barmherziger auf Homosexuelle, Geschiedene oder Frauen, die abgetrieben haben, zuzugehen. Die Äußerungen lösten weltweit Hoffnungen auf Reformen aus.
Sie war heute schon nach wenigen Minuten ausverkauft, die Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica. In einem Interview versucht der Papst den Abschied von der rigiden Sexualmoral der Kirche. Angedeutet hatte er dies schon auf seiner Rückreise von Brasilien nach Rom. Wenn Homosexuelle Gott suchen, wer bin ich denn, um darüber zu urteilen? Mit Offenheit und Deutlichkeit fordert der Papst von seiner Kirche eine aktive pastorale Zuneigung zu den Sorgen und Nöten von geschiedenen Schwulen und Frauen, die abgetrieben haben. Demütig, dem Menschen dienend und alte Verkrustungen aufbrechend, so wünscht sich der Papst seine Kirche. Der Papst ist offen für neue Erfahrungen. Er lebt mit Gott, aber er betrachtet die Wirklichkeit mit offenen Augen. Er lebt nicht in einer abstrakten Seifenblase. Heute Mittag empfing der Papst Gynäkologen mit ihren Angehörigen. Er forderte die Ärzte auf, sich stets für das Leben zu entscheiden, also gegen Abtreibungen. Letztendlich geht es ja bei jedem medizinischen Eingriff darum, das Leben zu verteidigen und zu erhalten. Die Botschaft aus Rom heute heißt, die katholische Kirche bleibt bei ihren Grundsätzen, aber sie stellt sich der Wirklichkeit der Gesellschaft. Im Interview heute nennt der Papst die Kirche ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Die Kirche müsse die Verletzungen heilen und die Herzen der Gläubigen wieder erreichen. Der Papst fordert einen neuen Aufbruch.
Das britische Mobilfunkunternehmen Vodafone darf Kabel Deutschland übernehmen, den größten Kabelnetzbetreiber im Land. Die EU-Kommission erteilte heute dafür die Genehmigung und erklärte, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb nicht erheblich beeinträchtigen. Vodafone kostet das Geschäft etwa 11 Milliarden Euro. Der deutschen Telekom entsteht damit ein starker Konkurrent. Im Arktischen Ozean hält der russische Grenzschutz 27 Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Gewahrsam. Sie werden auf ihrem Schiff zur Hafenstadt Murmansk gebracht. Die Aktivisten hatten vorgestern auf hoher See gegen Ölbohrungen in der Arktis protestiert und versucht, auf eine russische Plattform zu gelangen. Die Behörden werfen ihnen nun Piraterie vor. Die Umweltschützer sprechen von Willkür. Ihr Schiff sei illegal in internationalen Gewässern gestürmt worden.
Dramatische Bilder aus der russischen Arktis. Greenpeace-Aktivisten versuchen, eine Ölbohrplattform zu erklettern. Weit kommen sie nicht. Eine Sondereinheit des Küstenschutzes taucht auf, zwingt die Umweltschützer mit vorgehaltener Waffe zum Aufgeben. Die Bohrplattform gehört dem russischen Energiekonzern Gazprom. Noch ist sie nicht in Betrieb. Gazprom will hier demnächst Öl fördern. Greenpeace fürchtet verheerende Folgen für die Arktis. Russlands Küstenwache untersteht dem Inlandsgeheimdienst FSB. Der ließ später auch Warnschüsse abfeuern. Als das Greenpeace-Schiff, die Arctic Sunrise, nicht reagierte, wurde es geentert. Etwa 8 Leute in Masken stürmten das Schiff. Sie riefen, sie seien vom FSB. Mit Waffen haben sie unsere Leute gezwungen, niederzuknien. Dann haben sie das ganze Schiff durchsucht und alle Computer mitgenommen. Greenpeace will die Ausbeutung der Arktis verhindern. Dort lagern riesige Vorkommen an Öl und Gas. Der Klimawandel hat sie zugänglicher gemacht. Energiekonzerne erhoffen sich ein Riesengeschäft. Gazprom hatte seine Ölplattform vor 2 Jahren in die Arktis geschleppt. In diesem Jahr sollen die Bohrungen beginnen, deshalb der Protest. Das Greenpeace-Schiff ist auf dem Weg zum russischen Festland. FSB-Mitarbeiter sollen das Ruder übernommen haben. Den Umweltschützern und der Besatzung drohen Anklagen wegen Piraterie und möglicherweise lange Haftstrafen.
In Mexiko halten die schweren Unwetter an. Immer mehr Bundesstaaten sind betroffen. Präsident Peña Nieto sprach von einer nie dagewesenen Lage. Gestern war der Tropensturm Manuel über den Nordwesten des Landes gezogen. Heftiger Regen ließ, wie hier in Altata, Flüsse über die Ufer treten. Straßen brachen weg, der Strom fiel aus. Bislang melden die Behörden 97 Todesopfer. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 21. September.
Der Südwesten Deutschlands hat es morgen mit dem Hoch zu tun, das nach Frankreich zieht. Sonst hält sich die meist doch noch sehr feuchte und wolkenreiche Luft. Ab Sonntag dann aber überall ruhiges Hochdruckwetter mit Ausnahme des Nordostens. In der Nacht regnet es noch etwas, von der Mitte bis in den Osten. Sonst klart es gebietsweise auf, stellenweise bildet sich aber auch Nebel. Am Tag überwiegen die Wolken. Im Erzgebirge und in Südostbayern regnet es hier und da etwas. Im Südwesten und Nordosten viel Sonne, sobald der Nebel weg ist. Der Wind wird schwach, an den Küsten und im Nordosten auch mäßig. In der Nacht 13 Grad an der Nordsee und 4 Grad an der oberen Donau. Am Tag 14 Grad am Oberlauf des Mains, 21 Grad am Oberrhein. Am Sonntag im Norden oft Hochnebel, im Süden Sonne, mitunter hält sich der Nebel recht hartnäckig. Am Montag vor allem im Norden und Osten viel Sonne, sonst erst Nebel, dann freundliches Wetter. Ähnlich verläuft der Dienstag bei 16 bis 24 Grad.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: erste Bilanz, was im Wahlkampf wirklich wichtig war, und neue Töne. Papst Franziskus kritisiert seine Kirche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.